desto weniger weiß man, weil die Patienten sind sediert. Jetzt wollte ich mal sozusagen, was ist überhaupt das Problem Bauchschmerzen in der Medizin beim kritisch Kranken und ein bisschen darüber hinaus. Ist es nur ein Symptom? Ist es etwas ein Qualitätsmarker? Weil es wurde ja in den Raum gestellt, es soll kein Patient Schmerzen erleiden, also er muss wegen des Bauches, man muss so viel sedieren, bis der Patient nicht Bauchweh hat, könnt ihr jetzt sagen, weil vielleicht ist Bauchweh viel mehr als Tubusweh oder so, also das wäre jetzt ein, dann könnte man das als Qualitätsmarker verwenden. Man könnte sich überlegen, ist Bauchweh, nachdem es ja doch eine Krankheit, also gesund ist es ja nicht, wir fühlen uns nicht wohl und die kritisch Kranken haben eine Menge von Komplikationen, wenn es im Bauch nicht passt, also soll es vielleicht einen Outcome-Bezug geben. Und wie kompliziert ist die Differentialdiagnose? Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Also nur ein paar Points, die einen, glaube ich, schon bei den Bauchschmerzen bewegen sollten. Bei welchen Organen soll man einmal suchen? Im Prinzip alle Organe, die im Bauch sind. Das sind nicht nur die Verdauungsorgane, es ist auch die Aorta und die Niere. Die Symptomatik kann praktisch gleich sein. Ja? Ob das jetzt ein bisschen tiefer oder so ist, spielt keine Rolle. Man muss sie dann schon vor Augen halten, dass dort beim Gesunden und beim Kranken wahrscheinlich umso mehr etwa 60% des gesamten Sauerstoffverbrauchs stattfindet. Dass es auch wahrscheinlich das Compartment ist, wo es Raum gibt, im Gegensatz zu vielen anderen. Also im Thorax gibt es nicht viel Platz, wenn man viel Volumen einfüllt, dann ist irgendwann die Lunge voll. Oder im Herz, dann sind wir schon diese Hälfte, das Hirn hat auch keinen Platz. Es gibt dann noch die periphere Muskulatur, wo man noch Ödem unterbringen kann. Also der Bauch ist das Organ, wo man das Ödem unterbringen kann. Und dann gibt es natürlich die fortgeleiteten Bauchsymptome. Also der Bauch kann auch wehtun, wenn es von woanders kommt. Also die Pneumonie kann Bauchweh machen, weil es Zwerchfell reizt zum Beispiel. Es gibt Beckenerkrankungen, die Bauchschmerzen machen. Würde ich sagen, das ist ein bisschen artifiziell zu sagen, das, was im Becken ist, ist nicht im Bauch. Also ich habe das immer irgendwie verstanden als Teil des Bauchs, aber so steht es zumindest. Und gewisse Infektionen machen generalisierte Bauchschmerzen. Und die heftigsten Schmerzen können mitunter relativ benigne virale Gastroenteritiden sein. Also die Schwere der Erkrankung ist nicht getriggert. Ich bringe Ihnen nur ein kleines Beispiel, was das woanders sein kann. Ich habe einfach eine, es gibt Unmengen von Publikationen in der Medline zu Abdominal Pain. Häufig kuriose Einzelfälle ist interessanterweise. Ja. Und das ist ein 55-jähriger Mann, der heftige Bauchschmerzen und Übelkeit hatte. Das hat die Ärzte bewogen und ich komme jetzt über diese Aufnahmephilosophie in den Notfallaufnahmen nachher noch zu sprechen. Also er war so krank, dass eine unmittelbare Aufnahme angezeigt erschien, es waren Zeichen von Links- und Rechtsherzversagen, obwohl das ein Mensch war, der kurz davor noch voll im Leben gestanden ist. Also plötzlich einsetzen, es gab eine Anamnese mit rezidivierend unklaren Bauchbeschwerden. Es wurde ein pulmonales Katheter gemacht und es fand sich dabei ein massiver Links-Rechts-Schand und es wurde eine Operation durchgeführt. Und was war dann? Es war zwischen dem linken Vorhof und den Venen, also der Rückfluss, die Lungenvene mündete in die Vena innominata und damit in die Cava. Das war ungefähr 30% des Cardiac Outputs ging über diesen Shunt und abhängig ein bisschen von sich änderten Flowverhältnissen, der Patient war nie zyanotisch, weil sich das nie umgekehrt hat, aber es hat immer wieder zu intermittierenden Rechtsherzversagen geführt und die also der wurde operiert, diese Vene wurde ligiert, die Vene zwischen dem Rückfluss in den linken Vorhof und den Systemrückfluss, also in die Cava einmündenden über Umwege und die Symptome waren eliminiert. Und es ist offensichtlich also ein akutes Rechtsherzversagen, auch bei einem relativ jungen Mann, der sonst herzgesund war, kann durch die Stauung in Leber und Abdominalorgane heftigste Bauchschmerzen auslösen. Nur als ein Beispiel aus diesem, man muss wahrscheinlich, wenn man jetzt, Sie haben ja manchmal mit Akutkranken, die kommen daher, man weiß nicht ganz warum, da könnten sich also ganz, die Liste im Internet findet man ganz eine tolle Liste und Sie sollen die nicht lesen, was es alles sein kann. Ich glaube, es ist ganz nützlich, dass Sie auch einmal nachschauen, das ist eine 2007 von der Mayo Clinic abgedatete Liste, was alles sein kann und das sind ein paar Dinge, an die ich nicht gedacht hätte. Es gibt auch, also Von der Mayo Clinic wird dann, da gibt es eine Website auch für Patienten, wann sollen sie sich aufhören? Also gehen sie zum Doktor, wenn die Schmerzen ernst, wiederholt und dauerhaft sind, zunehmend, sie nicht essen können wegen der Schmerzen oder Schmerzen mit Schüttelfrost und es ist ein Notfall, wenn damit Atemnot, Fieber, Blutungen, Erbrechen, sie sehr plötzlich sind, blutiges Erbrechen, Blut im Stuhl oder im Harn und der Bauch prall und empfindlich ist, also das wären in etwa die Symptome, wie wir es ja bei den Intensivpatienten, wo es kritisch ist, auch vorfinden. Und interessant ist, wenn man diese intermediäre Kategorie der Patienten auf Notfallaufnahmen, das ist auch eine rezente Publikation, die innerhalb von 30 Minuten von einem Arzt gesehen werden sollen, anschaut, dann ist von den Primärsymptomen die Odds Ratio am höchsten für die für das Abdomen, was dann triggert die Aufnahme ins Krankenhaus. Also das ist genauso wichtig wie schon ein höheres Alter und es ist genauso wichtig wie ein Sturz aus 3 Meter Höhe. Also das ist etwas, es ist offensichtlich ein Symptom, was in der klinischen Praxis schon als bedeutsam gewertet wird. Und jetzt wie ist es mit der Diagnose? Wir haben ja einen Radiologen gehabt, der gesagt hat, das CT ist das Beste. Hier ist die Diagnose vorher. Und hier ist die Diagnose nachher, und zwar sind es in derselben Reihenfolge dieselben Diagnosen, also wenn das, was man vorher vermutet hat und das, was man nachher gefunden hat, das gleiche ist, müsste es alles auf der Diagonale sein. Und ich habe Ihnen eines angestrichen rot, das war die Vermutung Divertikulitis, und die hat sich eigentlich nur selten bestätigt, in über 2/3 der Fälle war es dann keine bei der Diagnostik, und das, was auch auffällig ist diese Kategorie hier, das ist Non-Specific Abdominal Pain, das hat sich verdoppelt, das ist nämlich diese Zeile hier, das ist von 22 auf 40 angestiegen in der Diagnose. Also die Diagnostik vermindert nicht das Unspezifische und was Sie auch sehen, überall dort, wo Zahlen stehen, die nicht auf der Diagonale sind, dann war es eine andere Diagnose als die vermutete. Also man muss davon ausgehen, dass ungefähr zwischen 1/3 und 60% der vermuteten Diagnosen bei Bauchschmerzen andere sind, als die, die man dann findet durch eine bessere Diagnostik. Und das aber sie nicht alles Unbekannte lösen können. Das ist interessanterweise eine Diagnose, wo es einen Haufen Guidelines gibt, in einem rezenten Publikation sogar auch eine Konsensuskonferenz, über das wurde überhaupt nie gesprochen in diesen Tagen, nämlich die akolische Cholezystitis ist entweder eine ausgestorbene Erkrankung oder wir haben sie vergessen. Ich habe mir gedacht, ich bringe es trotzdem, sie hat so ungefähr 90% abdominelle Schmerzen und sie ist mit ungefähr 40% mit einem Schockzustand vergesellschaftet und hat eine Mortalität gehabt in den 70er Jahren von 50% und ist derzeit immer noch zwischen 10% und 20%. Da gibt es auch dann diagnostische Kriterien dafür, die vorgegeben werden. Also denken Sie auch, ich glaube, es gibt es noch, weil ich glaube, der Michael Leonidis hat ja einen Fall, der auch neben der Kolonresektion bei der Ischämie auch die Gallenblase entfernt. Du hast dir gezeigt. Ja, also es gibt diese Krankheit offensichtlich noch. Also der Herr B. hat das auch gehabt. Ja. Und jetzt möchte ich Sie nur zu den Bauchschmerzen, ich meine, das ist ja irgendwie der Dialog mit dem Patienten. Und da wurde untersucht und im Lancet publiziert, woran erinnern sich Patienten nach der Intensivstation? Also das war 3 Tage danach. Und ich habe Ihnen, also die haben dann eine italienische Gruppe, 76 Patienten, konsekutiv. Sie haben also die Hälfte derer befragen können, weil ein Viertel ist gestorben und die anderen konnten kognitiv nicht nach 3 Tagen kommunizieren. Das häufigste war Durst, dann Angst, Schlafentzug, Isolation, dann kommen inadäquates Reaktion auf Schmerztherapie, heiß und kalt und der Hunger ist ganz etwas Seltenes. Und jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen etwas aus den eigenen Daten, die wir in einem europäischen Netzwerk erheben und wo ich Sie dann auch gerne einladen werde, vielleicht im nächsten Jahr mitzumachen. Und zwar ist es 123 oder ICU Nutrition Day. Da geht es darum, an einer Querschnittuntersuchung an einem Tag, wenn Sie eine kleine Station haben, damit Sie einen vernünftigen Bericht bekommen, vielleicht an 2 Tagen, einfach einen Querschnitt durch Ihre Patienten zu dokumentieren, einzusenden in über diese anonyme Datenbank einzugeben ins Internet. Es geht also relativ leicht. Es ist ein Ausschnitt aus diesen Bildschirmen. Wir haben dann in dem Pilot im heurigen Jahr haben 61 Stationen, also da haben wir noch nicht ordentlich Werbung gemacht, sondern nur geschaut, ob das geht. Es haben dann in über 10 Sprachen gab es die Fragebögen. Es haben die 61 Stationen haben sich, glaube ich, auf 12 Länder verteilt. Das geht von Australien bis diverse europäische Länder. Am besten waren die Spanier. Und ich zeige Ihnen jetzt bezogen auf das Thema, das mir gestellt war, ein paar Resultate. Also die Schmerztherapie scheint ja variabel zu sein bei diesen Patienten, die an dem Beobachtungstag so im Mittel 8 Tage waren die im Durchschnitt auf der Intensivstation. Eine Mischung aus allen Patienten. Also keine Schmerztherapie 30%, aber etwa 40% haben Opioide. Also da könnte es mit dem Darm wohl etwas geben. Und etwas, was wir in diesem Projekt auch, glaube ich, neu eingeführt haben, dass wir nicht die Patienten nach der Intensivtherapie fragen, wie es ihnen geht, sondern wir fragen sie in der Intensivstation. Sollte man 6 Fragen auch an die Patienten stellen, nicht nur an die Behandler, wie es geht. Und die 6 Fragen werden Sie jetzt dann gleich hören. Wie war es überhaupt? Also die Patienten konnten zu 50% eine Antwort geben. Die Behandler haben gesagt, dass der Stuhl normal ist bei 60%, Verstopfung bei 30% und Durchfall bei 12%. Also der Durchfall scheint in der modernen Intensivtherapie ein eher hochgespieltes Problem zu sein. Und ich würde sagen, die Obstipation ist wahrscheinlich ein unterschätztes Problem. Aber wir haben Clonidin gehört, diverse andere Therapien, die vielleicht auch hier bei den Fragen wieder auftauchen. Also sind Sie hungrig in diesem europäischen Querschnitt als Pilot? Ich sage, wir würden gern viel mehr, 5000 Patienten im nächsten Jahr haben, damit wir wirklich gewisse Dinge beantworten können. Doch 20% fühlen sich hungrig und fast 30% würden gerne essen. Aber 50% sind durstig und haben einen trockenen Mund. Die Übelkeit hätte ich vermutet, dass es etwas häufiger ist. Es ist ein bisschen über 10%. Und Bauchschmerzen haben etwa 15% der Patienten, geben also an Bauchschmerzen. Ist die Frage, ich habe am Anfang gesagt, vielleicht hat es etwas mit Prognose zu tun. Und ich habe Ihnen hier aufgeführt, also die Frage Hunger und Essen wollen. Und Sie sehen in Orange die vorhergesagte Mortalität, also um den Schweregrad der Patienten zu kontrollieren, und dann in Grün die beobachtete Mortalität. Und Sie sehen, dass bei denen, die hungrig sind, ist die Mortalität real sehr niedrig, bei einer vorhergesagten von 17%. Auch denen, die antworten können, also mit denen man kommunizieren kann, sind auch etwas weniger schwer krank bei Aufnahme gewesen. Eine auch bessere Prognose. Die nichts sagen können, weil sie sediert sind oder wo die Daten fehlen, ist die Mortalität hoch. Und die sind auch kränker gewesen bei Aufnahme. Also, aber es ist ja eine Form, das zu kompensieren. Das Muster beim Essen, ich will essen, ist auch etwas, die Essen wollenden sind ein bisschen weniger schwer krank gewesen, aber es ist eine massive Reduktion der realen Mortalität, wenn Sie sich das äußern, und das kommt. Bauchschmerzen ist eigentlich nicht ganz so massiv, die Reduktion, also da gibt es eine kleine Reduktion bei denen, die Bauchschmerzen haben, gegenüber denen, die keine Bauchschmerzen haben, fällt schon auf, also das Bauchschmerzen ist es nicht so drastisch, dass das Äußern etwas Positives ist, weil positiver ist es, keine Schmerzen zu haben, da ist die reale Mortalität doch etwas deutlicher noch unter der vorhergesagten. Das ist vielleicht die Gruppe noch etwas klein, ja, aber das, wenn man die Richtung jetzt vergleicht mit Hunger, Hunger haben ist vermindert massiv, die sozusagen ist ein prognostisch günstiges Zeichen, während Bauchschmerzen zu haben ist schon nicht ganz so günstig. Ja? Also sich äußern können ist gut, und immer ist es so, Patienten, die nichts sagen können und einen höheren Schweregrad, die sterben häufig, und in dieser Kohorte war die Mortalität, ich glaube, 26%, also das waren schon richtige Intensivpatienten. Ich habe Ihnen jetzt nicht den Durst gezeigt noch für die Prognose, auch die sagen, sie haben Durst, ist es eher besser. Aber vielleicht haben die vor lauter Austrocknen dann auch Obstipation, und vielleicht ist das dann nicht ganz so trivial. Also das ist nur einmal ein kleiner Ausschnitt aus den Daten, die wir sammeln, um Ihnen zu sagen, also es kommen Bauchschmerzen vor. Es ist gut, wenn die Patienten wach sind und wenn man sie ihnen Fragen stellen kann, dann können sie vielleicht etwas über Symptome sagen. Das war ja auch schon am Anfang, am Donnerstag, wir sollten eigentlich von den Patienten was versuchen erfahren zu können. Ja, wir können natürlich nicht den Schweregrad beeinflussen. Das würde vielleicht schon dafür sprechen, auch wenn man diesen doch massiven Effekt des Schweregrads, dass unsere Therapie in den ersten Stunden, wir sollten die Entgleisung, es ist ja der SAPS-Score, der da als Basis für die Vorhersage dient, ist die Entgleisung in den ersten 24 Stunden wahrscheinlich versuchen, möglichst gering zu halten, wenn uns das gelingt. Es ist nicht wahnsinnig toll, sie massiv entgleisen zu lassen, sie dann zu retten. Die Patienten zahlen die Rechnung für die einmal stattgefundene Entgleisung. Das ist das Projekt, es wird am 31. Jänner beginnt das wieder, da möchte ich Sie einladen mitzumachen und ich hoffe, ich habe in der Kürze Ihnen ein bisschen was gezeigt, wie das mit den Bauchschmerzen ausschaut, wenn man das in einem Netzwerk erhebt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.